übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faktenfolge von übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Heute wird es um das Thema Resilienz gehen. Mit mir hier ist in altbewährter Weise meine Kollegin Anke.
Hallo.
Mein Name ist Nicole und wir starten in dieser Folge, wie auch in die anderen Folgen, mit einer kurzen Reorientierung. Wir atmen tief durch, schauen uns im Raum um, drücken, wenn wir sitzen, unseren Rücken mal ein bisschen gegen die Rückenlehne und bewegen uns hin und her, nehmen wahr, wie intensiv der Außenkontakt ist, schauen uns um, gucken, woran der Blick hängen bleibt und dann legen wir los. Anke, worum geht's heute genau?
Das ist eine gute Frage, Nicole. Als ich 2009, 2010 mein Studium abgeschlossen habe, habe ich in der Sozialpädagogik Resilienz als Prüfungsthema gehabt auf dem Weg zum Diplom und habe so ein bisschen vor mich hingeflucht, weil ich bekam dann ein Packen Literatur genannt, welches zu lesen galt und hatte immer das Gefühl, ich bin am Ende des Buches angekommen und bin am Ende des Buches genauso schlau, wie ich vorher war.
Okay.
Fand das ein wahnsinnig schwieriges Thema. Weil, das wird uns gleich auch noch begegnen, es gibt eben nicht die eine Definition und nicht das eine Ding, wo ich sagen kann, ist das jetzt grün oder gelb oder orange oder was ist es. Und von daher stellt sich so ein bisschen die Frage, ne, was ist Resilienz eigentlich? Ist das noch so ein Modewort? Und im Grunde können wir ja sagen, unser Leben ist geprägt von Herausforderungen. Wir haben irgendwie Stress im Kleinen, Stress im Großen. Manchmal stolpern wir vielleicht unverschuldet. Manchmal stolpern wir, weil wir es vielleicht auch darauf anlegen und sind mitunter von krisenhaften Lebensereignissen konfrontiert, die wir uns vorher nicht hätten ausmalen können. Und wenn wir auf das Leben unserer Eltern oder wir beide aufgrund unseres Alters vielleicht eher auf das Leben unserer Großeltern schauen, dann sehen wir ja auch historische Ereignisse wie Kriege oder Flüchtlingsbewegung und Wirtschaftskrisen, wo man sich nicht ausgesucht hat, ob man sich dieser Herausforderung jetzt gerade stellen möchte oder nicht. Oder was wir beide aktuell erleben ist, wenn wir die Folge aufnehmen, ist Juli 25 und wir haben schon dolle geschwitzt in den letzten Tagen und uns mehrfach in den Büros umgezogen, um irgendeinen Raum zu finden, also mit unserem Material umgezogen, um einen Raum zu finden, wo man irgendwie noch atmen kann während dem Arbeiten. Und wir haben in den vergangenen Tagen aber auch schon Körnerkissen aufgewärmt, weil wir einfach in einem krassen Klimawechsel irgendwie leben und die Frage des Klimanotstandes keine unberechtigte Frage ist, wie ich in diesen Tagen zumindest temperaturtechnisch wahrnehmen vermag. Und wir beide erleben auch, dass Leben irgendwie schwierig wird, weil wir immer wieder für uns glücklicherweise auf die Entfernung erleben müssen, dass es Menschen gibt, die Anschläge verüben und die friedliches Zusammenkommen kurzzeitig in irgendwie Horror und Hölle verwandeln und das nichts mehr ist, was wir aus den Medien kennen, aus anderen Ländern und aus anderen Nationen. Und gleichzeitig erleben wir, dass alle darauf getrimmt sind, irgendwie das perfekte und super happy life zu leben und dürfen eigentlich feststellen, dass der Mensch ursprünglich gar nicht dafür geschaffen wurde, glücklich zu sein. Also wenn wir den Sprung in die Steinzeit machen und uns vorstellen, dass wir irgendwie im neckischen Lendenschurz begleitet, vollgefressen in der Sonne liegen, dann würde es uns heute vielleicht gar nicht geben, weil dann wären wir leichte Beute für den Säbelzahntiger gewesen.
Ja, stimmt.
So, und bei all dem, wo wir Dinge irgendwie nicht greifen können, stellen wir aber gleichzeitig fest, dass was auch immer es mit dieser Resilienz auf sich hat, die Menschen für sich sehr resilient zu sein scheinen. Denn erfreulicherweise entwickeln lediglich nur 5-15% der Menschen, die ein Erlebnis hatten, was als traumatisierend definiert werden kann, eine chronische oder kontinuierliche Störung, wie eine Depression oder eine andere Form von Erkrankung, wo wir auch in anderen Folgen, wo wir hier dann Gäste haben, auch Menschen zu hören werden, die da nochmal einiges mit uns teilen. Aber was hat es jetzt auf sich mit dem Begriff der Resilienz?
Also wenn wir uns den Begriff anschauen, da finden wir den in verschiedenen Wissenschaften, zum Beispiel in der Physik, in der Soziologie und auch in der Medizin. Und in der Materialkunde bezeichnet Resilienz Stoffe, die auch nach extremer Spannung wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren. Mhm. Übersetzt wird er häufig als Widerstandsfähigkeit. Und das heißt, dass bezogen auf den Menschen Resilienz die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften. Es heißt, dass bezogen auf Menschen Resilienz die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften meint, die schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung überstehen.
Und gleichzeitig stellt sich ja die Frage, bringe ich Resilienz mit? Also komme ich auf die Welt und habe ich die? Oder ist es was, was als Prozess betrachtet werden kann und vielleicht habe ich es an der einen Stelle mehr und an der anderen Stelle weniger? Oder habe das in unterschiedlichen Ausprägungen? Ne? Also was ist das, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär?
Mhm. Nach der neuesten Entwicklung der Forschung geht Resilienz von einem dynamischen und entwicklungsfähigen Prozess aus. Also wenn etwas angelegt ist in Menschen oder auch nicht, kann man trotzdem schauen, was irgendwie trainiert werden kann im Laufe eines Lebens. Wenn wir uns unsere Folgen anhören, dann sehen wir, dass es resilienten Menschen gelingt, flexibel und auf die jeweilige Situation angemessen zu reagieren. Das heißt, sie greifen auf innere oder äußere Faktoren und auf Schutzfaktoren zurück.
Und das begegnet ja in den Geschichtenfolgen uns immer dann, wenn wir Menschen fragen, was sie durch die Zeit getragen hat.
Mhm.
Oder könnte auch sagen, man spricht von den Stehaufmännchen.
Ja, das ist ein Bild, was jedem ziemlich gut verdeutlicht, was es genau mit so einer Widerstandsfähigkeit, Tapferkeit im Leben auf sich hat.
Und das begegnet uns ja auch oftmals, wenn wir irgendwie prominente Menschen anschauen, ne? Wo man sich manches Mal fragt, wie konnte jemand, der in so widrigen Umständen groß werden musste, am Ende das tun, was er tut. Das begegnet uns in der Politik, das begegnet uns in der Kunst und im Sport. Und dir ist ein kurzes Gebet begegnet in der Recherche für diese Folge, wo wir beide gesagt haben, im Grunde passt das. Nicht nur für suchterkrankte Menschen, denen das in den Selbsthilfegruppen zuteil wird.
Das ist dieses Gelassenheitsgebet, das hat sicherlich jeder schon mal gehört, von dem US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Das heißt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dieses Gebet, oder vielmehr, ja, dieser kurze Text, der zeigt schon einige der Faktoren, die für einen resilienten Umgang mit herausfordernden Situationen wichtig sind. Es geht um Gelassenheit, um Akzeptanz, also die Fähigkeit, Situationen, die man nicht ändern kann, einfach anzunehmen und sich auf das zu konzentrieren, was man beeinflussen kann. Das heißt, es geht um Lösungsorientierung, um Mut und es orientiert sich an Sinnhaftigkeit und an Werten.
Und dann haben wir beide relativ lange überlegt, wie kriegen wir das ein bisschen griffig hin. Ne? Also wir haben nicht die eine Definition gefunden, es gibt nicht die fünf klaren Parameter, wo wir sagen können, 4 von 5 sind vorhanden, dann ist es das. Und dann hast du ein bisschen einen Ausflug gemacht ins Kölsche Grundgesetz. Das wird uns zum Ende der Folge nochmal begegnen. Und ich hatte überlegt, gibt es eine Märchenfigur, eine Figur aus einem Kinderbuch, die wir uns alle relativ einfach vor Augen führen können, an der sich der ein oder andere Resilienzfaktor gut darstellen lässt. Und viele von uns kennen dieses kleine rothaarige Mädchen mit den 2 Zöpfen und den Sommersprossen, die im Taschenkleid in Kombination mit übergroßen schwarzen Schuhen und Ringelstrümpfen in Begleitung eines Affen und eines Pferdes so wahnsinnig viele Abenteuer besteht. Und die haben wir uns ausgepickt, um den ein oder anderen sogenannten Resilienzfaktor uns nochmal ein bisschen genauer anzuschauen.
Optimismus ist ein grundlegender Faktor für resilientes Verhalten oder Erleben. Es geht also um eine Haltung, die auch erlernbar ist, wenn sie einem nicht in die Wiege gelegt ist. Der Blick, ist das Glas halb voll oder halb leer, das ist tatsächlich ja eine Entscheidung der Sichtweise. Und das kann man auch trainieren, wenn wir zum Beispiel unseren Marienstein-Moment sehen, wo wir ganz stetig kleine Glücksmomente im Leben der Menschen erfragen, geht es ja genau darum, auf was achte ich an einem Tag, der vielleicht auch sehr schwierig ist, kann ich dann trotzdem wahrnehmen, wie viel kleines Glück mir doch auch im Schweren begegnet.
Und da geht es eben nicht darum, die rosarote Brille aufzusetzen und zu sagen, ich tünche alles in eine bestimmte Farbe und zwinge mich, alles als positiv wahrzunehmen, aber eben wahrnehmen zu dürfen, dass es auch Kleinigkeiten im Guten gibt. Und auch das entdecken wir bei dieser Kinderbuchfigur, die es ja nur eigentlich schwer haben sollte, so ohne Mama und Papa in dieser großen Villa. Und ganz im Gegenteil, sie doch, wenn ich mich an diese Abenteuer zurückerinnere, das Leben ihres Lebens lebt. Das hätte ich mir als Kind auch manches Mal gewünscht.
In einer der kommenden Folgen hören wir mehr zu dem Punkt Optimismus in einer Expertenfolge.
Uns wird auch in einer der kommenden Folgen die soziale Unterstützung und das soziale Netzwerk begegnen. Auch das ist, wenn wir in die verschiedenen Definitionen des Resilienzbegriffs schauen, ein entscheidender Faktor. Da hat es bereits in den 1980er Jahren Langzeitstudien gegeben, die festgestellt haben, dass wenn eine emotionale Bindung an mindestens eine Person besteht, Menschen ganz anders durch Herausforderungen kommen, als wenn sie niemanden an ihrer Seite haben. Und es geht eben nicht nur um emotionale Unterstützung, sondern tatsächlich auch um das soziale Netz und die materielle Sicherheit. Und es geht eben darum, soziale Beziehungen zu pflegen, in der Lage zu sein, um Hilfe zu bitten. Das gelingt auch nicht jedem. Und wenn man sie angeboten bekommt, diese Hilfe auch anzunehmen, dann das ist auch nochmal ein Schritt für sich. Wenn wir hier an die rothaarige Abenteurerin denken, dann kommt mir in den Sinn, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass die viele Abenteuer gar nicht alleine bestanden hat, sondern Annika und Tommy an ihrer Seite musste. Und das genau das Bild für ein soziales Netzwerk ist. Und auch hierzu kommen wir ins Gespräch mit Pastor Jörg Meirer in einer unserer späteren Folgen.
Ein weiterer Punkt ist Selbstwirksamkeit. Ein Begriff, der vielleicht für viele auch erstmal sehr schwammig wirkt und womit man nicht direkt was anfangen kann. Es geht um die Chance, sich einzubringen, also mich als selbstwirksam zu erleben. Das heißt, wenn in schwierigen Situationen etwas passieren kann und ich kann gefühlt wieder die Kontrolle übernehmen und für mich selbst einstehen, dann ist das genau das, was es meint, wenn wir, dass wir uns selbstwirksam erleben. Das ist ein Beispiel dafür.
Ja, Eine meiner Nichten hat ihr erstes Eis selber gekauft. Das braucht ein bisschen Vorbereitung und viel Mut, Zuspruch, dass sie das schafft. Aber dann ist sie bewaffnet mit einem 2-Euro-Stück an den Tresen gelaufen, nachdem wir gemeinsam die Eissorten sondiert hatten. Und dann hat sie das erste Mal alleine eine Kugel Eis bestellt. Was war die stolz?
Ja, wie schön. Ja, und ich finde, auch im Erwachsenenleben kann man ja bestimmte Dinge einfach noch lernen, wo man vielleicht eher vorher um Hilfe gebeten hat, ob es jemand anderes macht, ob das jetzt einfach irgendwie ein Akkuschrauber bedienen ist und selbst was zusammenzuschrauben. Oder für mein Gefühl, meine erste Rikscha-Fahrt, wo ich dachte, ich will das lernen, obwohl dieses Gerät mir irgendwie zu schwer war gefühlt. Und dann bin ich gefahren und es war einfach so ein gutes Gefühl, was zu schaffen, was man sich vorher noch nicht so vorgestellt hat. Das ist genau dieses Selbstwirksamkeitserleben.
Und auch das erleben wir im Kinderbuch. Denn die Heldin in den Ringelsocken hebt Dinge hoch.
Ja.
Weil sie daran glaubt, dass sie es schaffen kann. Und ich glaube, nicht nur einmal lüpft sie das Pferd irgendwie im Kreis herum. Ne?
Mhm.
Denn der Kern der Selbstwirksamkeit ist, dass ich für mich wahrnehme, ich habe Einfluss auf das, was um mich herum geschieht. Egal, wie widrig die Situation vielleicht sein mag. Ein weiterer Faktor, der uns begegnet, wenn wir über den Begriff der Resilienz stolpern, ist die Zukunfts- und Lösungsorientierung. Das sind zwei große Begriffe.
Es geht darum zu erkennen, was wir beeinflussen können und auch was wir nicht beeinflussen können. Und wenn wir den Blick aber auf die Lösung und nicht nur auf das Problem legen, dann geht der Blick eben in Richtung Zukunft. Also es geht darum, konstruktive Lösungen zu suchen, anstatt sich immer weiter im Kreis um das Problem zu drehen.
Und da, glaube ich, dürfen wir Erwachsenen uns manchmal eine gehörige Portion von Kindern abschauen, die dann einfach, um das Ziel zu erreichen, manchmal unkonventionelle Wege gehen. Und es nicht so sehr darum geht, zu gucken, wer hat jetzt Schuld oder wer hat was zu verantworten, sondern die Frage ist, wie bekomme ich das, was ich gerne erreichen will und was kann ich tun? Und da mag das nicht immer der vom Erwachsenen durchdachte, vorgeplante Weg sein, hat am Ende aber trotzdem ein gutes Ergebnis.
Mhm. Wichtig ist auch Humor, spricht eigentlich für sich selbst. Humor darf nicht unterschätzt werden. Wir empfehlen hier das Reinhören in die Folge mit Luise.
Und dann gibt es nochmal einen Punkt, der auch irgendwie ein bisschen groß und komplex wirkt im Rahmen dieser Resilienzfaktoren. Da geht es um Sinn- und Werteorientierung. Das ist auch wieder sehr erwachsen und sehr verkopft. Ne? Immer dann, wenn wir Krisen gegenüberstehen, dass uns schwierig ist, uns irgendwie zu orientieren, umso wertvoller ist es, wenn wir auf ein Fundament zurückgreifen können, welches wir in ruhigeren Zeiten etabliert haben und wo wir auf Werte zurückgreifen, die uns mit auf den Weg gegeben worden sind und wir vor allen Dingen uns daran erinnern können, was uns wichtig ist im Leben und gar nicht so sehr das, was vielleicht aus irgendeiner Social Media Bubble oder irgendeinem Ratgeber an uns hingeschallert wird, sondern was in uns reifen durfte. Also haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was gibt unserem Leben einen Sinn? Was macht uns glücklich? Und was zählt wirklich im Leben? Und das ist so was, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist was mich seit dem Fluterleben im Jahr 2021 begleitet. Ich durfte feststellen, dass die Prioritäten in meinem Leben sich geändert haben. Ich hänge viel weniger an materiellen Dingen, als das vorher der Fall war. Wo ich vielleicht hier noch ein Stillrümchen brauchte und da noch, weiß ich nicht, den 15. Pullover und das 14. Paar weiße Turnschuh, weil man hatte noch nicht genug weiße Turnschuhe im Schrank. Aber das ist was sich bei mir tatsächlich verändert hat. Und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, auch Dinge, die ich aufgehoben habe, weil sie für mich irgendeinen emotionalen Wert hatten, ich irgendein besonderes Erlebnis damit verbinde. Selbst davon nehme ich zwischenzeitlich eher Abstand und habe weniger Stierrümchensammlung zu Hause, weil ich es mehr im Kopf und im Herzen verwahre und weniger greifbar anschaulich im Wohnzimmerregal.
Da sich so innerhalb von einer Nacht so viel verändert hat, ist mir ganz deutlich geworden, dass wenig Bestand hat und dass man eigentlich immer nur den aktuellen Moment hat. Dass es vor allem auf die Menschen ankommt, die um einen herum sind, und den Zusammenhalt. Und dass es gut ist, wenn man sich auf andere verlassen kann und auch völlig okay ist, um Hilfe zu bitten, wenn man gerade Unterstützung braucht. Aber das ist für mich so wie eine neue Zeitrechnung.
Und das ist ja auch was, was im Rahmen der Wanderausstellung uns die Kolleginnen und Kollegen aus den Reihen der Malteser zurückgemeldet haben, dass in der Situation des Ereignisses es total egal war, welches Wappen man auf der Brust getragen hat oder aus welcher Himmelsrichtung man kam und einfach alle zusammengestanden sind. Also Dinge, die man so ja in all dem Üben und all der Praxiserfahrung gar nicht vorbereiten kann, bis das tatsächliche Erleben eines solchen Ausnahmezustandes tatsächlich eintritt. Und um mit dieser charmanten, sommersprossigen Kinderbuchheldin an der Stelle abzuschließen, all diejenigen, die da so einen kleinen Erinnerungswert haben an die vielen Geschichten, die sie zusammen mit dem Mädchen erlebt haben, ob das jetzt nun im Fernsehen sei oder tatsächlich im Kinderbuch, die war in ihren Werten auch immer klar. Es war immer klar, sich für die Kleinen im System einzusetzen, für die Schwachen, für die, die für sich nicht einstehen konnten.
Als wir uns diese Resilienzfaktoren angeschaut haben, haben wir uns ein Bild überlegt, wie man das sehr gut darstellen kann. Du hattest eine schöne Idee.
Ja, wir haben überlegt, was für ein Bild könnten wir zeichnen. Und dann war so ein bisschen die Idee zu sagen, naja, Werte ist ja das, was uns mitgegeben wird von klein auf, ne, wenn wir uns bei den Erwachsenen abschauen können, was für einen Sinn geben die sich in ihrem Leben, sodass die Idee war zu sagen, im Grunde sind Sinn und Werte unsere Wurzeln und auf denen stehen wir hoffentlich gut verankert im Erdreich und wie so als Baum können die anderen Resilienzfaktoren als Äste gesehen werden, die ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Also es gibt ja Menschen, die würden sich eher als humorlos bezeichnen und andere sind wandelnde Flachwitze. So, ne? Also bei dem einen mag der Humorast stärker ausgeprägt sein als beim anderen. Das ist ja auch nicht schlimm, dafür sind sie da. Der große Punkt, der uns ja durch viele Folgen hier jetzt auch schon begleitet hat und begleiten wird, ist die Selbstregulationsfähigkeit, die wir beide in die Baumkrone gesetzt haben. Eben das, wie wir schaffen können, unsere Gefühle, unsere Gedanken und unseren Körper in einen Einklang zu bringen und ihn davor zu bewahren, in einen absoluten Ausnahmezustand zu geraten, indem wir ihn regelmäßig regulieren und uns daran zurückerinnern können, wofür wir die Dinge tun, wenn wir sie tun.
Bevor wir uns jetzt nochmal anschauen, was es mit Selbstregulationsfähigkeit auf sich hat und wie wir bestimmte Dinge gut trainieren können, noch ein kleiner Exkurs. Wir sind ja hier im Rheinland und man sagt den Menschen hier eine besondere Mentalität nach. Das klingt auch in manchen von den Geschichtenfolgen an.
Allerdings, ja.
Man sagt, der Rheinländer, der steht für Gelassenheit und Bodenständigkeit mit sehr fröhlicher und auch humorvoller Lebensart. Und als wir uns diese Resilienzfaktoren angeschaut haben, dachten wir, naja, dieses Kölsche Grundgesetz betrifft eigentlich so viele von diesen unterschiedlichen Faktoren, dass wir die einfach mal ganz kurz hier aufführen werden. Es sind eigentlich 11 Kölsche Lebensweisheiten, würde einfach nur einige davon nennen. Das Grundlegendste sind 3 Sätze, die kennt man. Et is, wie et is, et küt, wie et küt, und et het noch immer jote jahre. Übersetzt für Menschen, die nicht im Rheinland zu Hause sind.
Ort, ne?
Es ist, wie es ist.
Es steht für
Akzeptanz.
Absolut. annehmen.
Es kommt, wie es kommt.
Gelassenheit zu haben gegenüber dem, was die Zukunft mit sich bringt.
Ja, und das ist noch immer gut gegangen.
Da finden wir Optimismus und Vertrauen in die Zukunft wieder. Fest daran zu glauben, dass das gut werden wird, weil geändert bekommt man es nicht. Also immer schön gelassen bleiben.
Und wenn es eben mal nicht gut geht, da sagt man, was vor, das ist fort. Und es blieb nix, wie es war. Übersetzt bedeutet das, was fort ist, ist fort. Man lässt also los von Vergangenem. Und nichts bleibt, wie es war, steht auch dafür, dass man akzeptiert, wie Dinge einfach immer im Wandel sind. Der Vollständigkeit halber nenne ich die anderen auch noch. Die brauchen aber nicht alle im Detail noch mal durchzugehen. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht fort damit. Oder, was willst du machen? Mach es gut, aber nicht so oft. Und, was soll der Quatsch? Also, Unsinn und Überflüssiges wird auch abgelehnt im Kölsche Grundgesetz. Ich muss sagen, ich habe einen sehr eiflerisch gefärbten Kölsche Akzent. Also, das ist nicht reines Kölsche
Grundgesetz. Also, gar nicht schlimm. Wenn ich kaum das gemacht hätte, wäre es auch nicht besser geworden.
Zum Abschluss noch das, wofür weil der Rheinländer im Grunde genommen auch steht für Geselligkeit und Gastfreundschaft. Der fragt gerne, bringst du einen mit? Also bringst du einen mit?
Und unter den Bereich der sozialen Unterstützung auch fallen.
Absolut, ja.
Wollte ich auch sagen.
Und du lachst dich kaputt. Da lachst du dich kaputt. Humor hat man bei ihm schon. Ist einfach auch eine sehr wichtige, grundlegende Fähigkeit für das Angehen von Herausforderungen.
Persönlich würde ich ja sagen, je schwärzer, desto gut.
Jetzt haben wir eben gesagt, die Selbstregulationsfähigkeit ist die Baumkrone, die alles so ein bisschen zusammenhält auch.
Also es geht um eine enge Verbindung zwischen Körper und Geist oder Körper und Psyche. Dir ist ein schönes Beispiel eingefallen, inwieweit Gedanken unsere Welt beeinflussen, damit wir das ein bisschen besser greifen können.
Mhm. Es geht darum, wie Gedanken direkte körperliche Reaktionen auslösen können. Wenn man sich eine Zitrone vorstellt, eine gelbe, schön reife Zitrone, und sich vorstellt, dass man in diese ganz beherzt reinbeißt. Machst du gerade
an Gedanken?
Ja, ist gut, dass wir keine Bildübertragung haben. Ja.
Kann allein der Gedanke daran schon körperliche Reaktionen auslösen, wie zum Beispiel verstärkten Speichelfluss? Egal, ob man jetzt gerade in eine echte Zitrone eingebissen hat oder sich einfach nur vorgestellt hat, dass man da reinbeißt. Das zeigt also, dass der Körper auf Gedanken und Vorstellungen ähnlich reagiert wie auf reale Reize.
Deswegen hatte ich auch gerade Gesichtsentgleisung. Ja,
ist gesehen. Und der umgekehrte Fall, dass ein beruhigter Geist zu einer körperlichen Entspannung führt, ist ebenfalls möglich. Also es ist alles ein Wechselspiel. So kann zum Beispiel Atmen Einfluss auf unser Nervensystem haben.
An der Stelle dürfen wir dafür werben, regelmäßig auf unserem Instagram-Kanal Malteser-Kreis-Ahrweiler zu schauen, denn dort wird die ein oder andere Atemtechnik von unserer Kollegin Sarah auch mal gezeigt. Als Idee, genau das mal auszuprobieren. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, sich an der Stelle Unterstützung zu holen, damit es in unserem Arbeitsalltag nicht untergeht.
Ja, wir haben gelernt, dass es eine kostenlose, sehr hilfreiche App gibt, die nennt sich Body to Brain, also Body 2 Brain, die das Wissen der Neurologin Dr. Groß-Müller nutzt, über den Einfluss von körperlicher Aktivität auf Stimmungslagen. Also es gibt da ganz einfache Übungen, die so ein witziges Comic-Schaf vormacht. Man kann auswählen, welche Stimmungslage man gerade hat. Also wie fühlt man sich? Ängstlich, wütend, gereizt? Weiß nicht, was es noch für
Möglichkeiten gibt. Und man kann auch angeben, wie viel Zeit man für diese Übung hat.
Ja, und wo man sich gerade befindet. Ist man zu Hause? Ist man im Büro? Also schauen gerade Menschen zu? mache ich das heimlich, während ich vielleicht mit anderen Menschen in einem Raum bin. Das klickt man an und dann ploppt so eine schöne Comic-Scharf-Übung auf, die ganz easy erklärt, was man machen soll. Und wenn man weiter nach unten scrollt, sieht man eben auch noch die Erklärung dafür, was da gerade im Körper geschieht.
Und so kann aber auch jede andere Form von Entspannungstechnik dabei helfen, unser Nervensystem zu beruhigen und den Stress zu reduzieren. Wichtig ist, auch das ist uns in den vorangegangenen Folgen schon begegnet, man sollte es natürlich nicht erst ausprobieren, wenn man schon mit seinem persönlichen Baum im Sturm steht und ordentlich durchgeschüttelt wird, sondern das darf gerne auch in ruhigen Zeiten ausprobiert werden.
Für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse in dieser Traumapädagogik-Weiterbildung war, was für eine unglaubliche Kraft unsere Gedanken haben können. Als Kinder stellen wir uns häufig Situationen vor, fantasieren, spielen, wir sind jemand anderes, wir haben jemanden an der Seite. In dem Erwachsenenalter macht man das gar nicht mehr so häufig. Es gibt aber Techniken, bei denen man durch gezielte Anleitung innere Bilder erschaffen kann, um einfach gute Gefühle und Empfindungen auszulösen im Körper. Im therapeutischen Kontext geht es darum, dass man Ressourcen aktiviert, dass man Entspannung fördert und einfach auch schwierige Situationen besser bewältigen kann. Wir haben uns hier entschieden, keine Imaginationsübungen durchzuspielen. Wir würden aber gerne einige davon nennen, damit man einen kleinen Eindruck davon bekommt, ja, wie die Gedanken uns helfen können im Alltag.
Hast du ein Favorit, wenn du an die Vielzahl der Imaginationsübungen denkst?
Für mich ist der sichere Ort die Übung gewesen, die einfach so alle Sinne angesprochen hat und mir als eine der ersten Übungen auch am intensivsten im Gedächtnis geblieben ist. Es geht darum, dass man sich einen Ort vorstellt, an dem man sich absolut sicher fühlt und den man dann mit allen Sinnen wahrnimmt. Also man schaut, was sieht man, was hört man, was riecht man. Gibt es etwas in der Umgebung? Kann man diesen Ort schützen durch irgendeine Form von Grenze oder braucht es das vielleicht gar nicht, wenn man sich da so oder so ganz besonders sicher fühlt? Und das kann wirklich ein guter Ankerpunkt in schwierigen Momenten sein, um einfach so eine innere Ruhe und Stabilität zu finden. Fand ich sehr beeindruckend.
Hast du eine? Für mich ist es die Schutzhülle. Also die Möglichkeit, mir in einem Raum oder in einer Herausforderung stehend nochmal zusätzlich was überzuziehen oder schon was übergezogen zu haben, was für mehr Distanz zum Gegenüber sorgt, ohne dass ich im direkten Kontakt abweisend bin, sondern das ist für mich so ein bisschen wie nochmal eine doppelte Haut irgendwie übergestriffen zu haben, was im Inneren wahnsinnig viel Sicherheit bereitet und oftmals dann auch Themen oder Herausforderungen, die mir begegnet sind, insbesondere in krisenbehafteten Situationen, auch viel einfacher ablegen zu können.
Es gibt noch viele andere Bilder, die man sich vorstellen kann, zum Beispiel einen inneren Garten, den man sich zusammenbaut und als Ort der Ruhe und Geborgenheit imaginieren kann. Interessant ist es auch, sich einen inneren Begleiter an die Seite vorzustellen, also irgendeine unterstützende Figur, ein Symbol, ein Tier, ein Wesen, das einen in Gedanken auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen kann.
Und manchmal macht es Sinn, Tresore einzuführen und diese auch zu befüllen mit Thematiken und Dingen, die einen belasten, die idealerweise nicht einfach auftauchen und dann zu wissen, die sind da versorgt mit dem, was sie brauchen und die sind gut verschlossen und es gibt einen Ankerpunkt, dann klar zu haben, wie man da dran kommt, wenn man da dran möchte und ansonsten davon aber nicht weiter berührt zu werden, dann ist auch das unter entsprechender Anleitung eine gute Methode, um das ein oder andere zur Seite legen zu können.
All diese Methoden sind gerade nach sehr belastenden Erlebnissen hilfreiche Übungen zur Stabilisation, um einfach wieder gut im Alltag zurechtzukommen.
Und auch hier wird es so sein, dass in den kommenden Wochen die ein oder andere kleine Mitmachübung genau zu dieser Thematik Imaginationsübungen auf unserem Instagram-Kanal zu sehen sein wird. Und wenn man das Gefühl hat, hier Hilfe zu bedürfen, dann gibt es Beratungseinrichtungen, wo geschulte Kolleginnen und Kollegen sitzen und genau diese Methoden als unterstützende Maßnahmen in der Beratung einsetzen. Wie geht's uns jetzt unter der Betrachtung dieses komplexen Begriffes der Resilienz?
Ich glaube, das ist so wie mit allem, dass man immer mal versuchen kann, bestimmte Dinge zu stärken. Es ist gut zu wissen um all diese Möglichkeiten, die man sich anschauen kann und da, wo man überlegen kann, wo man jetzt Kraft herziehen kann oder Widerstand.
Mhm. Und das eine wäre die herzliche Einladung, am Abend das ein oder andere Kinderbuch rauszukramen und zu gucken, welche Helden sind uns denn noch begegnet in Kindertagen, wo wir genau diese Faktoren wieder entdecken oder welche Helden begegnen denn vielleicht gerade unseren Kindern oder unseren Enkeln, wo wir es auch nochmal entdecken dürfen. Und wir dürfen jetzt schon mal spoilern, sagt man heute, dass es in den kommenden 2 Podcast-Folgen nochmal um diese Resilienzfaktoren gehen wird. Und wir freuen uns, mit Jörg Meirer und Christoph Götz 2 Gesprächspartner gefunden zu haben, die einige dieser Faktoren nochmal an konkreten Beispielen gemeinsam mit uns mit Leben füllen, um das nochmal anders sichtbar und greifbar zu machen.
Eine gute Möglichkeit, Resilienz zu trainieren und den positiven Blick auf das eigene Leben, ist es zum Beispiel eine Form von Dankbarkeitstagebuch oder Glücksmomente-Tagebuch zu führen und Marienstein-Momente immer häufiger wahrzunehmen im Alltag.
Hast du denn einen mitgebracht, Nicole?
Ich hatte schon sehr lange eine Idee, die in meinem Kopf rumgeistert, was ich mal gerne machen möchte. Das war eigentlich immer so ein ziemlich abgehobener Traum, wo ich immer dachte, nee, das mache ich nicht. Und ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, mit meiner Familie zusammen diesen Traum im Kleinen umzusetzen und freue mich einfach wie verrückt, dass ich mich entschieden habe, ich mache das jetzt. Das gibt mir gerade, so ein riesen Marienstein-Fels.
Ich darf an der Stelle anmerken, dass auch alle Kolleginnen hier im Haus mitfiebern. Es ist nicht nur ein Familiending, sondern es hat sich aus Büro übertragen.
Ja. Und du, Anke?
Ich habe mich am vergangenen Wochenende abgekämpft mit der Nähmaschine. Meine Schwägerin hat übersinnliche Kräfte entwickelt und ganz unglücklich ihr Kleid zerrissen. Und dann habe ich gedacht, alles kein Problem. Wir machen das gerade mal schnell. Und dann wollte diese Nähmaschine nicht. Und das, dann wurde irgendwie auch so, das ist in 30 Sekunden gerettet, irgendwie eine abendfüllende Aufgabe, weil dann mussten Dinge abgeschraubt werden und irgendeiner musste leuchten. Und oh Gott, kriegen wir diese Fäden in diese Overlock-Maschine wieder einfüllt. Und das entwickelte sich so als Mammutprojekt. Und gleichzeitig war es so eine herrliche Abendbeschäftigung für alle, die an dem Abend im Haus waren. Und jeder bekam irgendwie einen Job und da hatte irgendwie was zu tun. Und dann haben wir am Ende nicht nur das Kleid geflickt, sondern auch die Maschine innen mal abgestaubt und all diese Kettenreaktionen, die das dann auslöst, gemeinschaftlich geschafft. Und ich glaube, wenn das vorher geplant gewesen wäre, dann wäre das nicht so unbeschwert am Ende vonstatten gegangen, wie es in der eigentlichen Situation dann vonstatten ging, inklusive dem Punkt, dass ich es natürlich falsch zusammengenäht habe, alles nochmal auftrennen durfte. Aber wir werden uns ewig an ihre übernatürlichen Fähigkeiten des Stoffsprengens erinnern.
Effekte Nähmaschinen können wirklich große Herausforderungen sein. Wir beenden auch diese Folge mit einem kurzen Moment von Reorientierung. Atmen tief durch. Bewegen uns vielleicht einfach mal so hin und her, wie es gerade gut tut. Räkeln uns ein bisschen. Gähnen hilft auch immer ganz gut.
Auf jeden Fall.
Und sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, übers Leben.
Bis bald.